Ich denke, wir wurden auf eine ganz wunderbare Weise in das Weihnachtsgeschehen mit hineingenommen. Und gerade durch das letzte Lied kam, denke ich, auch auf eine wunderbare Weise diese Weihnachtsfreude zum Ausdruck. Halleluja, Christus ist geboren. Ich möchte mit uns all das, was wir bis jetzt gesehen haben, ein wenig weiterdenken. Und zwar möchte ich in den nächsten Minuten kurz über das Thema geboren, um zu sterben, nachdenken. Ich denke, die meisten, die hier sind, die wissen, dass das nicht die ganze Geschichte von Jesus ist, sondern dass es nur eine Seite seines Lebens hier auf Erden. Und darüber möchte ich ganz kurz mit uns nachdenken. Ich habe in einem christlichen Medienmagazin von einer Begebenheit gelesen. Da ist ein Ehepaar, das sich lange Zeit ein Kind gewünscht hat und jetzt nach einiger Zeit werden sie schwanger, die Frau Constanze und der Mann Tibor. Beide sind überglücklich, weil es eben ein Wunschkind ist. Und in der Zeit der Schwangerschaft gehen sie dann zum Arzt, zu einer Routineuntersuchung. Und bei dieser Untersuchung wird festgestellt, dass dieses Kind an einer Fehlbildung leidet, an einer Fehlbildung im Gehirn. Die Constanze ist im dritten Monat schwanger, erfährt davon und niemand weiß, ob dieses Kind jemals zur Welt kommen kann, ob es jemals überhaupt leben kann, selbstständig atmen kann, schlucken kann und vieles mehr. Und sie tauschen sich jetzt als Ehepaar mit den Medizinern aus und die Mediziner raten dem Ehepaar, dass sie doch diese Schwangerschaft abbrechen sollen. Sie sagen, sie haben keinerlei Erfahrung mit dieser Fehlbildung und alle Eltern, die vorher, wo diese Diagnose gestellt wurde, alle Eltern haben sich entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen. Und so ist das Ehepaar absolut fassungslos. Eine Welt fällt zusammen bei ihnen. Sie weinen unglaublich viel. Ihr Gottesbild gerät ein Stück weit ins Wanken. Und sie versuchen, die Situation irgendwie zu fassen, zu begreifen. Die Frau sagt, eine Hilflosigkeit hat sich breit gemacht, eine Sinnlosigkeit und jeder Lebensmut ist irgendwie gewichen, weil sie eben nicht mit dieser Diagnose umgehen konnte. Und so machen sie sich Woche für Woche Gedanken, über 4 Wochen. Sie nehmen sich eine Auszeit, fahren für ein Wochenende weg, um eben darüber nachzudenken, nehmen Kontakt auf zu 2 Müttern, die auch Kinder mit dieser Diagnose ausgetragen haben. Ein Elternpaar in Neuseeland, eins in der Schweiz. Und so sind sie eigentlich überfordert. Ihr Gottesbild, wie gesagt, gerät ins Wanken. Und sie brauchen 4,5 Wochen, bis sie sich mit dieser tödlichen Diagnose anfreunden können. Und bis sie sich eben dafür entscheiden, dieses Kind auszutragen. Die Constanze schreibt, ich zitiere, wir wissen nicht, ob Julius, das ist der Name, Stunden oder Tage bei uns sein wird. Die Schwangerschaft geht weiter und dieser Junge kommt dann 3 Monate zu früh zur Welt mit 800 Gramm. 2 Stunden später, nachdem dieser Junge zur Welt gekommen ist, schläft dieser Junge friedlich ein und verstirbt. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen, Beerdigung, viele Tränen, viel Trauer. Und doch schreiben sie, erleben sie auf eine ganz wunderbare Weise, wie der Glaube an Jesus sie in dieser Zeit durchgetragen hat. Ja, sie haben sich für das Leben entschieden. Sie haben sich aus Liebe für ihr Kind entschieden. Und dieser Junge, wenn man so will, ist geboren, um zu sterben. Die Diagnose war eindeutig. Als ich das gelesen habe, hat es mich angesprochen und ein Stück weit an das erinnert, was wir heute feiern, an diesem Heiligabend. Ein Stück weit ist das die Botschaft von Weihnachten. Wir haben wirklich auf eine phänomenale Art und Weise vor Augen geführt bekommen, was Weihnachten eigentlich bedeutet. Aber diese Geburt, die wir vor Augen geführt bekommen haben, ist wie gesagt nur die eine Seite und es ist eine ganz wunderschöne Seite und das werden wir heute erleben. Spätestens gleich nach der Veranstaltung werden hier die Weihnachtstüten verteilt und dann müsst ihr in die Gesichter der Kinder schauen. Ihr werdet wahrscheinlich viel Freude und Strahlen und Lachen sehen. Vielleicht heute Abend, wenn gefeiert wird und wir dann uns einander in die Gesichter schauen, dann werden wir sehen, da ist viel Freude, da ist ja, Harmonie, da ist Glückseligkeit, da ist Hoffnung. Und wir werden hoffentlich merken, dass dieses Fest ein Fest der Liebe ist. Für die einen. Für die anderen wird es vielleicht auch ein Fest sein, wo sie merken, ich bin einsam. Ich bin irgendwie allein und ich spüre diese Hoffnung nicht. Vielleicht sogar ein Fest der Hoffnungslosigkeit. Und für die Dritten vielleicht einzig und allein ein Fest der Geschenke und ein Fest ja, der Familie. Aber wir haben gesehen, wir haben einen Grund zur Freude. Und der Grund der Freude ist nicht allein die Tatsache, dass Jesus sich dafür entschieden hat, Mensch zu werden, dass Jesus als Kind in einer Krippe geboren wurde, sondern ja, wer allein auf diese Weise Weihnachten feiert, ich glaube, bei dem kommt etwas zu kurz. Ja, dieses Kind, dieses Jesuskind ist geboren, um zu sterben. Geboren, um zu sterben. Wenn beispielsweise mal angenommen, es kommt ein großer Sportverein hier nach Espelkamp, eine große Sensation, voller Vorfreude erwartet man dieses Ereignis. Und ja, das Ereignis ist da und jetzt auch schon wieder vorbei. Und jetzt kommt ihr ins Gespräch mit einer Person und erzählt dieser Person von diesem Ereignis, dann wäre es auf jeden Fall zu wenig zu sagen, dieser Sportverein war in Espelkamp und sich darüber zu unterhalten, wie die Anreise war, wie die Unterkunft war, wie das Training war, wie vielleicht der Anstoß war und die ersten 15 Minuten des Spiels, das wäre zu wenig, sondern man würde wissen wollen, wer war die bessere Mannschaft, wie ist denn das Ergebnis, wie ist es ausgegangen? Und ich glaube, übertragen auf das Ereignis von heute ist es ganz genauso. Wer von der Krippe spricht, der sollte auch vom Kreuz sprechen. Ja, Jesus ist geboren, um zu sterben, wenn man so will, damit wir von Neuem geboren werden können, wie Jesus das benennt, damit wir Leben haben können. Und da ist eben das Kreuz ganz entscheidend. Jesus ist aus einem ganz bestimmten Grund Mensch geworden. Nicht, damit wir einfach dieses Fest in einer Harmonie, in einer friedvollen Atmosphäre erleben, sondern es geht um mehr. Und es gibt eben so viele Menschen, die wollen diese gute Nachricht, diese gute Nachricht einfach nicht mehr hören. Und das ist eben die Frage, warum ist das so? Ja, wie kann man auf der einen Seite vielleicht mit dem Jesuskind sympathisieren, es ist schön, dass Gott Mensch wird, und auf der anderen Seite den Retter, der am Kreuz gestorben ist, ignorieren, ablehnen? Wie kann man sagen, Gott wird Mensch, das ist eine gute Nachricht, aber auf der anderen Seite die Liebe Gottes derart ablehnen, dass man eine Gleichgültigkeit dem Kreuz gegenüber hat? Da ist ja irgendetwas in Schieflage, da passt ja irgendetwas nicht. Und heute an Heiligabend geht es um die gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet tatsächlich, Gott wird Mensch, Halleluja. Die gute Nachricht lautet aber auch, geboren, um zu sterben, damit wir Leben haben, echtes Leben, von Gott geschenktes Leben. Und die, glaube ich, in der Tat spannende Frage lautet, inwiefern ist denn diese zweite Nachricht eine wirklich gute Nachricht? Ja, so wie wir jedes Jahr Weihnachten feiern, feiern wir auch jedes Jahr Ostern, den Karfreitag. Also den Tod eines Menschen, was soll daran schön sein? Was gibt es denn daran überhaupt da zu feiern? Ich glaube, wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, dann merken wir diese Dimension auch dieser Sendung, über die wir heute nachdenken. Gott, der von Ewigkeit ist, der die Welt und uns alle, letztendlich den Menschen geschaffen hat, durch sein Wort entscheidet sich, Mensch zu werden. Jesus kommt jetzt auf diese Welt, wächst als Sohn des Zimmermanns auf, sicherlich handwerklich begabt, 30 Jahre erstmal wirklich im Verborgenen, bis er dann seinen öffentlichen Dienst antritt. Er lässt sich dann mit 30 Jahren von Johannes dem Täufer taufen, sucht sich seine Jünger auf, ruft sie in die Nachfolge und fängt an, wirklich vollmächtig zu wirken. Er ist unterwegs, er predigt unglaublich viel. Kranke werden gesund, er tut viele Wunder, Naturphänomene, die heute unglaublich eigentlich sind. Und in seinem Wirken bekommt Jesus unglaublich viel Gegenwind. Da sind die Schriftgelehrten, da sind die Gelehrten einfach der damaligen Zeit, die gesagt haben, nein, nein, du bist nicht der Sohn Gottes. Du bist irgendein Dahergelaufener, könnte man sagen. Und du tust diese Dinge nicht in der Kraft Gottes, sondern du tust sie vielmehr in der Kraft des Teufels. Und sie klagen Jesus an, immer und immer wieder, und machen ihm das Leben schwer. Und irgendwann geht es so weit, dass Jesus auf der einen Seite in Jerusalem einzieht und alles Volk ihm zujubelt, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und es kommt dann so weit, dass der eigene Jünger Judas sich dafür entscheidet, diesen Jesus, dem eben noch zugejubelt wird, zu verraten. Jesus wird gefangen genommen und die Leute, die ihm eben noch zugejubelt haben, rufen einige Augenblicke später, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und warum tun sie das? Weil sie angestachelt werden, weil sie eben diese Erkenntnis von Jesus nicht haben. Die Beweise fehlen, er wird angeklagt vor Pilatus, vor Herodes, vor dem Hohen Rat. Pilatus sagt dreimal, er ist unschuldig, ich finde nichts an diesem Mann. Herodes sagt, an diesem Mann ist keine Schuld. Aber trotzdem wird das Urteil gesprochen und Jesus, bekommt dieses Todesurteil und muss sterben. Und dann wird er eben ausgepeitscht, er wird gegeißelt. Viele damals, die gegeißelt wurden, sind an dieser Geißelung gestorben, so grausam war es. Nach dieser Geißelung wird ihm die Dornenkrone aufgesetzt, äußerst schmerzhaft. Dann muss er das Kreuz tragen, am Ende seiner Kraft muss er sein Kreuz tragen, wahrscheinlich den Querbalken, 40, 50 Kilo, ich weiß es nicht. Er bricht unter dieser Last zusammen, weil das alles so schwer zu tragen ist. Und dann wird er ans Kreuz genagelt. Ja, durch seine Füße, durch seine Hände werden große Nägel geschlagen. Und was macht Jesus da am Kreuz? Neben ihm kommen die Übeltäter, sie werden mit ihm gekreuzigt. Und das allererste, was Jesus, dieses Kind, das auf diese Welt gekommen ist, sagt, ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da sehen wir, dass diese Haltung Jesu nicht eine geschauspielerte Haltung ist. Er wollte wirklich, dass Gott diesen Menschen, die so viel Boshaftigkeit in sich hatten, dass Gott ihnen diese Schuld nicht zurechnet. Er meinte es ernst. Und hier erfüllt sich genau das, was in Jesaja 53 schon vorausgesagt ist. Da heißt es, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er, Jesus, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ja, welch ein Prozess hat Jesus bekommen. Wie unwürdig das war. Wie boshaft die Menschen waren. Wie verlogen alles war, was da stattgefunden hat. Und jetzt hängt Jesus am Kreuz und was geschieht? Die Gelehrten sind da, sie verspotten ihn, sie verhöhnen ihn, sie lachen ihn aus, sie spucken ihn an. Die Soldaten machen dasselbe und das Volk auch nicht großartig anders. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen es gar nicht, was es eigentlich für eine Dimension ist. Sie wissen gar nicht, was hier geschieht, warum ich jetzt hier am Kreuz hänge. Nicht, weil sie mich in erster Linie ans Kreuz jetzt geschlagen haben, sondern weil ich die Schuld der Menschen tragen möchte. Er erlebt so viel Unrecht. Und dann ruft er als zweites aus zu einem der Räuber, der ihn Minuten vorher noch angepöbelt hat, gelästert hat. Er sagt zu einem von ihnen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Welch ein vergebendes Herz. In Johannes 3 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da ist nichts anderes außer Liebe. Außer Liebe dir gegenüber, der du heute hier bist. Jesus ist voller Liebe und er kann nicht anders als lieben, aber er ist auch gerecht. Hier heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gnade ist so einfach. Eine innerliche Hinwendung zu Jesus. Und Jesus wird sagen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute mache ich dein Leben neu. Heute sterbe ich, damit du neues Leben bekommst. Und jetzt hängt er am Kreuz. Und was tut er? Und das sprengt eigentlich unseren Vorstellungsrahmen. Er sagt, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Ja, anstatt an sich selbst, an seine Schmerzen zu denken, denkt er an die Leute, die vor ihm sind, weil er eben möchte, dass Beziehungen gelingen, weil er möchte, dass Frieden auf Erden gelebt wird. Er hat ein Herz für die, die da waren. Und auf übernatürliche Weise, die Sonne ist verfinstert, im Tempel ist der Vorhang zerrissen, wo man auf einmal Zugang ins Allerheiligste hat, ein völlig neues Zeitalter beginnt und aus dieser Finsternis, wenn man so will, heraus, schreit Jesus oder ruft Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe mich wirklich gefragt bei der Vorbereitung, kann dieser Satz überhaupt wahr sein? Jesus ist der einzige Mensch, vollkommene Mensch, sündlose Mensch, der auf Erden gelebt hat und er stirbt jetzt am Kreuz. Und ist es tatsächlich so, dass Gott sein Angesicht vor diesem vollkommenen Jesus verbirgt? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, Gott hat es getan und das muss schmerzhaft für Gott gewesen sein. Das war das Schwerste, sich da abzuwenden und da nimmt Jesus die Schuld der Menschheit auf sich. Er ruft dann noch, mich dürstet, wo wir sehen, er hat wirklich gelitten, auch physisch gelitten. Und dann kurz vor seinem Tod kommt dieser Siegesschrei, wenn man so möchte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ja? Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Hier findet das Weihnachtsfest seine Erfüllung. Jesus will, dass wir mit ihm ausrufen können, es ist vollbracht. Die Trennung zwischen Gott und Mensch, sie ist nicht mehr da, weil Jesus jetzt die Brücke geschlagen hat, weil er jetzt freiwillig die Schuld auf sich nimmt. Das Einzige ist eine innerliche Hinwendung zu ihm geboren. Um zu sterben. Und als Letztes nimmt er nochmal seine Kraft zusammen und ruft laut aus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, der Sieg ist errungen. Der Wille Gottes, der Plan Gottes wurde hier umgesetzt. Ja, ein Theologe nannte das Kreuz mal der großartigste Edelstein des christlichen Glaubens. Und damit hat er, glaube ich, zu 100% recht. In Jesaja heißt es, und damit komme ich langsam zum Schluss, in einem Text, der sehr gerne zu Weihnachten gelesen wird. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Wovon redet Jesus hier? Redet der Prophet Jesaja hier einzig und allein vom Weihnachten? Mache dich auf, werde Licht, der Stern ist erschienen, das Licht kommt in die Welt? Oder hat er hier noch mehr im Blick? Und ich glaube ganz klar, dass er hier genauso auch von diesem Licht spricht, als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Die Finsternis ist jetzt vorbei, Licht ist jetzt in diese Welt gekommen. Davon redet er hier, vom größten Triumph der Menschheitsgeschichte. Gott besiegt die Finsternis. Er redet von der Krippe, aber auch vom Kreuz. Und deshalb ist die Nachricht vom Kreuz eine so gute Nachricht, weil Jesus geboren ist, um zu sterben. Das macht das Weihnachten so ganz besonders. Würde es allein hierbei bleiben, dann würden wir es sicherlich heute auf diese Weise auch nicht feiern. Also es geht, wie gesagt, nicht allein ums Kind, sondern es geht im Kern darum, dass ein jeder, und das ist der Wunsch auch von uns, die wir heute hier sind, dass wir sagen können, ich weiß ganz genau, warum Gott, der Vater, seinen Sohn verlassen hat. Er hat seinen Sohn verlassen, weil dieser Jesus, der in der Krippe geboren ist, meinen Platz eingenommen hat. Weil er an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist, um eben mein Sündenproblem zu lösen. Und da wünsche ich uns wirklich viel Segen, auch im Nachdenken. Die Engel sangen, Ehre sei Gott in der Höhe. Die Hirten kamen zu Jesus und sie erzählten von dieser frohen Botschaft weiter. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass da ein Herodes war. Der wollte dieses Jesuskind töten, diesen König. Er wollte ihn töten. Es gab viele Menschen, denen interessierte die Botschaft von Weihnachten überhaupt nicht. Ja, diese Gleichgültigkeit war da. Was interessiert es mich, was die anderen reden? Lasst mich in Ruhe, ich will mein Leben so weiterleben wie bisher. Das waren Reaktionen von damals. Und ich glaube, heute hat sich da nicht großartig etwas geändert. Die Reaktionen sind auch heute unglaublich vielfältig. Viele sagen, Weihnachten ist ein tolles Fest. Da bin ich gerne auch mal im Gottesdienst dabei, aber sonst lasst mich mit diesem Jesus in Ruhe. Dann gibt es Leute, die erfüllt sind von dieser Freude, weil sie erlebt haben, Jesus hat mein Leben neu gemacht. Es gibt einen Grund zur Freude. Halleluja, Jesus ist geboren. Und es gibt eben auch Menschen, die ihn komplett ablehnen und sehr, sehr negativ diesem Jesus, der am Kreuz hing und der auferstanden ist, eingestellt sind. Sie sind vielleicht positiv dem Jesuskind gegenüber, aber negativ dem auferstandenen Herrn gegenüber. Jesus ist geboren, um zu sterben, damit wir leben. In diesem Sinne wünsche ich uns wirklich eine gesegnete, eine besinnliche Weihnacht, dass wir uns auf das Kind in der Krippe freuen, auch bei unseren Familienfeiern, dass wir uns aber auch darüber freuen, dass dieser Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Amen.